herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fix and Flip, der Podcast. In meiner neuen dreiteiligen Serie nehme ich dich mit zu meinem allerersten Projekt, was ich als Anfänger gemacht habe. Was ich für Fehler gemacht habe und welche Fehler du vermeiden solltest, erkläre ich dir in wenigen Sekunden. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fix and Flip, der Podcast. Mein Name ist Fabian Jacobs, ich bin Gründer und Geschäftsführer der AMR Asset Management Ruhr GmbH und gegenüber sitzt nach wie vor...
Hi Tristan.
Genau, es ist mittlerweile kurz nach 11, wir nehmen die dritte Podcast-Folge aus. Heute geht es ja um das Thema, wie haben wir die Eversalstraße dann vermietet und anschließend als Kapitalanlage verkauft. Uns ist megamäßig warm und wir freuen uns, wenn wir diese Podcast-Folge on Block fertig haben. Genauso sehr, wie wir uns damals gefreut haben, endlich die Everstalstraße verkauft zu haben.
Ja, definitiv.
Es war ein langer Weg. Wir mussten eine Tonne Beton schleppen. Wir mussten uns mit diesem Makler rumärgern am Anfang. Wir mussten uns mit dem Klempner rumärgern, der hat bei uns in der Wohnung geraucht, also es war ohne Ende
Probleme.
Wir mussten sie zweimal verkaufen, das erfahrt ihr jetzt. Und wir waren froh, als wir sie irgendwann verkauft hatten. Aber zunächst haben wir einen Mieter gesucht. Also ihr erinnert euch, wir wollten ja als Kapitalanlage verkaufen. Das bedeutet, wir haben die bei ImmoScout reingestellt. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin so ein ImmoScout-Fan, so ImmoNet und ImmoWelt und bin ich gar nicht vertreten. Ich schaue einfach immer nur bei ImmoScout. Schaust du eigentlich nach Wohnung bei ImmoWelt, ImmoNet und so?
Ja, da habe ich doch die Wohnung auch gefunden, die wir letztendlich gekauft haben.
Ist das so?
Die war aus ImmoWelt, deshalb hast du die auch nicht gefunden, weil du mir sagtest, ach, da habe ich noch nie geschaut.
Oh Gott, ist das peinlich. Ja, gut. Ich werde trotzdem weiter bei ImmoScout gucken. Ja,
ich schicke dir die guten Angebote über ImmoWelt dann.
Top. Kriegen wir so ein Tippgebermodell oder genau. Sowas mit Sicherheit hin. und wir haben die dann online gestellt, irgendwie so, kernsanierte Wohnung oder frisch sanierte Wohnung oder sowas. Irgendwie so in die Richtung war das. Hat ein geiles Bild auf jeden Fall. So über die komplette Wohnung einmal durch. Ja, und dann habe ich halt die Wohnung online gestellt für Mieter. Habe halt viele Interessenten gehabt tatsächlich und habe dann so lange gesammelt und habe halt gesagt, ich mache Besichtigungstermine in 2 Wochen mit allen. Also ich wollte die einfach sammeln, dass halt genug Mieter halt, Mietinteressenten halt dabei sind, dass man sagen kann, man macht einen Tag komplett voll. Und das war keine gute Idee.
Ja, als du mir das damals erzählt hattest, dass das der Plan ist, fand ich, das klingt sehr, sehr gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Zuhörer da jetzt auch denkt, warum war das denn keine gute Idee, Fabian?
Also das macht bei Kaufinteressenten total Sinn, ja, weil wenn die eine Wohnung suchen, dann warten die auch mal 2 Wochen, so eine Wohnung zu besichtigen, weil einfach nicht so viel auf dem Markt ist. Ne? Aber bei Mietern ist es so, Mieter ziehen ja nicht aus Spaß um, sondern Mieter überlegen sich ja, ich muss umziehen, weil, warum auch immer, weil ich jetzt ein Kind bekomme, ich brauche eine größere Wohnung, ich fliege aus der alten Wohnung raus, ich will Veränderung, was auch immer. Das heißt, die suchen ja sehr zeitnah nach einer neuen Wohnung, wenn auch nicht sofort, aber sie machen halt viele Besichtigungstermine, weil das Angebot an Mietwohnungen ja auch sehr hoch ist, also im Gegensatz zu Wohnungen zu kaufen. Und deswegen ist der Zeitabstand einfach zu viel. Ja, also die ganzen Leute hatten gefühlt dann schon Wohnungen bis dahin, haben teilweise abgesagt, teilweise nicht abgesagt und trotzdem nicht gekommen.
Das ist dann das Schlimmste. Ne?
Absolut.
Man steht da und wartet auf denjenigen, der sich die Wohnung angucken kann und dann kommt keiner.
Und das Schlimmste ist, wenn das dann so on block passiert. Es kommt so einer um 10 und dann kommen ganz viele nicht und dann erst um 14 Uhr der Nächste und du sitzt in so einer leeren Wohnung, ja, du kannst nichts machen, ja, du hast dein Handy irgendwie, aber irgendwie so richtig passieren tut halt
richtig
nichts,
unnötig,
ne?
Ja.
Ja, und von daher kann ich euch nur empfehlen, macht Termine immer kurzfristig und was ich auch immer mache, schickt nochmal einen Tag vorher nochmal eine Bestätigungs-E-Mail oder so eine Erinnerungs-E-Mail oder per SMS oder wenn ihr Bock drauf habt und bietet sich natürlich auch an, ruft die an. Und sagt nochmal, ach, ich wollte Ihnen nur sagen, wenn Sie kommen, dann klingeln Sie bei, keine Ahnung was, so als Bestätigung verkaufen, aber nochmal nachzuhorchen, ob die wirklich kommen, weil eure Zeit ist einfach viel zu kostbar, da in so einer leeren Wohnung zu hocken und nicht zu wissen, kommt der jetzt oder nicht, das ist ja eigentlich das Schlimmste. Ja?
Ja, ja.
So, also wenn man sagt, ich habe jetzt 2 Stunden frei, dann kann ich ja wenigstens was anderes machen. Deswegen ist das mein absoluter Tipp, hakt vorher nochmal nach.
Oder sich vielleicht ein bisschen Arbeit mitzunehmen, dann den Freiraum zu füllen, wenn dann der eine Mieter absagt.
Auf dem Boden, kommt. Ohne Tisch.
Genau. Laptop aufklappen und los geht's. Aber okay, das stimmt, das macht auf jeden Fall Sinn. Das haben wir dann auch gemerkt, dass wir das am besten kurzfristiger gestalten. So Thema Mieterauswahl, würdest du jetzt nochmal was anders machen, als wir es da in der Everstalstraße gemacht hatten?
Also bei der Mieterauswahl nicht. Ich würde sonst jetzt gar nichts anpassen. Was mir aber wichtig ist, und das kann ich nicht verstehen, dass das manche Leute, manche Makler oder Eigentümer nicht machen, ist, ich finde es enorm wichtig, richtig geile Bilder zu machen. Also ich meine, ihr guckt euch eine Wohnung an und ihr überlegt euch, ob ihr da vielleicht einzieht für die nächsten Jahre, ja, oder ob ihr die Wohnung kauft für die nächsten Jahre. Das ist ja noch schlimmer, ja, also das ist ja noch mehr an dich gebunden. Und dann sehe ich da teilweise Bilder, die so grottenschlecht sind, wo ich mir denke, also wofür verdienst du denn eine Maklerprovision, ja? Übrigens ein kleiner Vorausblick, meine nächste Podcast-Folge werde ich auch einen Gast haben, nämlich einen Makler. Und dem werde ich mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, was Makler eigentlich so denken und wie man sich bei Maklern gut positionieren kann. Aber das nur als kleiner Vorausblick. Von daher, gute Bilder sind das A und O. Also ich finde, Wohnungen verkaufen sich mit richtig guten Bildern enorm viel besser. Da kann man sich auf jeden Fall jemanden Gutes suchen. Absolut, das ist ganz wichtig. Und natürlich auch eine gute Beschreibung. Also ganz oft muss ich Sachen, wenn ich eine Wohnung kaufen will, nachfragen, wo ich mir denke, das fragen bestimmt ganz viele nach, wo ich mir immer die Frage stelle, warum schreibe ich es nicht direkt auf der Website? Ja? Also wenn da zum Beispiel Nebenkosten stehen, warum schreibe ich da nicht direkt die nicht umlagefähigen und die umlagefähigen rein? Ja? Also warum schreibe ich eine Gesamtsumme rein und jeder fragt, wie unterteilt sich das denn? Oder eine vermietete Wohnung, wo keine Mieteinnahmen drinstehen, also das ist doch das Elementarste. Dementsprechend investiert einfach mal ein paar Minuten rein. Ihr habt, wenn ihr ein Fix-and-Flip-Projekt habt, ihr steckt da Monate Arbeit rein, ja, ohne Ende Geld, Tausende von Euros, dann müsst ihr doch mal eine Stunde investieren, gute Bilder zu machen und eine ordentliche Anzeige zu schreiben, oder?
Und es rentiert sich halt, ne? Du investierst die Zeit halt dann einmal, es rentiert sich dann wahrscheinlich später im Kaufpreis etc. Und du hast nicht ständig Rückfragen von den Mietern und von den Käufern, die du jedes Mal gleich beantworten kannst, wenn du gleich auf die Fragen eingehst, die immer kommen in der Beschreibung.
Absolut. Ich habe sogar mal die These in einer meiner Podcast-Folgen aufgestellt, dass je schlechter die Fotos sind, desto mehr eignet sich das Projekt, also die Wohnung zu kaufen, als Fix-and-Flip-Projekt.
Ja, willst du das nochmal kurz erklären?
Ja klar, weil, erkläre ich nicht, ist trivial. Nein, kleiner Spaß. Nein, weil wenn, also mal angenommen, ich gehe davon aus, ich kriege die Wohnung richtig gut weg, ja, dann macht ein Makler, ist das für einen Makler wenig Arbeit, dann macht er ein paar Fotos, also normale Fotos, ja, und stellt die rein und die wird weggehen. Aber wenn er genau weiß, boah, die Wohnung wird sich ziehen und die werde ich eh nicht wegbekommen, weil der Zustand so schlecht ist, also immer unter der Voraussetzung, ne, natürlich mit einem Sternchen zu genießen, dann hat er schon gar keinen Bock auf das Projekt, weil er andere Dinger viel besser umschlagen kann. Und deswegen steckt er nicht so viel Arbeit da rein und macht auch Grottenfotos.
Ja. Hat sich ja auch ein bisschen bestätigt.
Hat sich bei dieser Wohnung absolut bestätigt. Und von daher ist das für mich immer eine gute Indikation. Also sobald da ein Projekt ist oder eine Anzeige ist mit schlechten Fotos, schaue ich da immer viel mehr drauf als so Hochglanzfotos, wo ich weiß, bei den Fotos wird die wahrscheinlich schon überteuert sein. Ist eine Indikation, soll nicht immer gelten, aber ich achte da tatsächlich drauf.
Und du gehst ja eh mit dem Grundgedanken da rein, alles neu zu machen.
Ja, absolut.
Also stört es dich ja nicht oder kann es dir ja egal sein, wie die Bilder aussehen und wie die Wohnung an sich ausgestattet ist.
So. Definitiv. Und wie gesagt, also macht schöne Weitwinkelfotos, lasst eine Wohnung groß wirken, hell wirken. Wir haben in der letzten Folge angesprochen, macht Lampen da rein.
Ja.
Ja, macht Fotos am Tag, aber macht die Lampen trotzdem an. Es wird trotzdem nochmal einen Tick heller. Und das lohnt sich absolut. Absolut. Ich meine, wir haben auch mit den Fotos und den Lampen und das alles auch einen netten Mieter gefunden.
Ja,
oder?
Eben. Hat sich dann auch direkt gelohnt. Also wir haben eigentlich den Traummieter gefunden. War ein netter junger Mann, Mitte, Ende 40, Single, fest angestellt. Also besser ging es eigentlich nicht.
Absolut. Es war ganz amüsant, als ich den das erste Mal getroffen habe, dann sagte er zu mir, ja, ich bin ja auch Single. Ich bin auch durch mit den Frauen. Ganz amüsant. Ich so, ja, alles gut. Die Wohnung wäre ja auch für zwei ausgelegt gewesen. 42 Quadratmeter kann man schon auch zu zweit drin wohnen. Ja, also wäre jetzt nicht so das Ausschlagkriterium gewesen. Was man auch nicht vergessen darf, wenn man so ein Fix-and-Flip-Projekt als Kapitalanlage verkauft ist, dass der Mieter muss ja nicht euch gefallen, sondern einem potenziellen Investor. Deswegen ist es halt total wichtig, dass er halt auch auf Hard Facts achtet. Also wenn der Mieter nett ist und der vielleicht befristet ist oder vielleicht sogar arbeitslos, ja, und ihr sagt, okay, das Gesamtbild überzeugt euch und findet ihr gut und sagt, ich finde ihn sympathisch, ich lasse den Mietvertrag unterschreiben, ihr aber dann zu einem Investor geht und sagt, okay, pass mal auf, die Wohnung ist an einen Arbeitslosen vermietet, kann das erstmal Vorurteile mit sich bringen, wenn jemand keine Lust hat, sich ein eigenes Bild zu machen. Ne?
Genau, wir denken ja kurzfristig, also genau. Uns wäre es relativ egal, ob ein Arbeitsvertrag befristet ist oder nicht, aber wir möchten den ja die Wohnung verkaufen an einen langfristigen Denker. Ne? Und absolut. Dem ist es natürlich wichtig, dass der Mieter da auch langfristig drin bleibt und das Geld auch fließt.
Genau. Also ihr müsst euch ja immer reinversetzen, wie ihr langfristig das Ganze machen würdet, obwohl ihr es ja nur kurzfristig macht. Das hast du schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Deswegen haben wir ja zum Beispiel in die Wohnung auch Klick-Vinyl reingelegt. Habe ich in einer Podcast-Folge erklärt, weil es extrem resistent ist gegenüber anderen Baustoffen, also gegenüber Laminat oder Parkett oder so. Und wenn so einer nach 5, 6, 7 Jahren auszieht, man den Boden eben nicht nochmal wechseln muss, bietet sich immer an für so einen Investor, ne? Solche guten Argumente halt eben zu haben. Ja, Ende 40, Single, fest angestellt. Was haben wir für Unterlagen von dem angefordert?
Also, wie wir ja gerade schon besprochen haben, war uns halt wichtig, dass der Mieter unbefristet angestellt ist bei seinem Arbeitgeber. Also haben wir uns einen Arbeitsvertrag uns zeigen lassen und wollten dann auch noch die letzte Gehaltsabrechnung sehen, einfach um zu schauen, ob er auch jetzt noch aktuell dort arbeitet und der Arbeitsvertrag nicht irgendwie gekündigt worden ist. Zusätzlich zu dem wollten wir dann auch nochmal einen aktuellen Schufa-Auszug von ihm haben, also eine Selbstauskunft, die er sich ziehen konnte, um einfach seine Kreditwürdigkeit zu gucken und schauen, ob er bisher seinen Verbindlichkeiten auch immer pünktlich nachgekommen ist, dass wir uns keinen in die Wohnung holen, der halt nach 2, 3 Monaten nicht mehr seine Miete überweist. Das war uns halt sehr wichtig.
Absolut. Und man muss halt auch ehrlich sagen, also es gibt ja teilweise, wenn ich ab und zu mal in so Anzeigen für Mietenblätter, da wollen ja Leute Unterlagen ohne Ende, ne? 3 Gehaltsabrechnungen, Steuererklärungen und was weiß ich nicht alles. Da denke ich mir mal, was machen denn die Leute damit? So, ne? Also ich finde es halt wichtig, wenn du die halt später wieder verkaufst, kannst du einem Käufer sagen, wir haben die Bonität gecheckt, genau, ja, und die Schufa gecheckt. Und das sollte halt auch reichen, ne? Und ansonsten hat man ja auch immer so ein persönliches Gespür, finde ich, auch dafür, ne? Also so eine gewisse Menschenkenntnis, ob man dem jetzt eine Geschichte abnimmt oder nicht.
Ja.
Finde ich ganz wichtig, ja.
Auf jeden Fall. Also Unterlagen sind auch noch zusätzlich wichtig, sich ein Bild von der Person zu machen auf dem Papier. Aber wie du sagst, einfach der erste Eindruck, zu schauen, wie tickt der Mensch, das ist definitiv ein wichtiger Indikator auch.
Absolut, genau. Und ja, dann haben wir die Wohnung tatsächlich an ihn vermietet. Ja. Ging relativ schnell.
Unterschrift war drauf.
Genau, wollte auch überraschenderweise ganz schnell rein. Ja. Was auch sehr, sehr gut war, weil wir dann natürlich auch direkt die Miete bekommen haben. Und
teilweise mussten wir ja sogar noch Arbeiten in der Wohnung durchführen.
Ja, absolut.
Ein paar Silikonleisten ziehen. Und dann war der Mieter ja schon drin.
Absolut, genau. Tristan musste noch ein bisschen Silikon nacharbeiten. ja, und wir haben ja am Ende vermietet für diese 8,30 Euro, die wir ja auch angepeilt haben, also für eine Monatsmiete von 348,60 Euro. Und wenn man das jetzt Ganze mal hochrechnet, also die Monatsmiete mal 12, also Jahresmiete, und dann mal 20, also als 5%ige Kapitalanlage, dann hätten wir einen Verkaufspreis angepeilt von 83.600 Euro. Sagen wir mal 83.000 über den Daumen. Und wir haben halt gedacht, Käufer wollen immer handeln, oder?
So. Das war unser Grundgedanke.
Deswegen haben wir gesagt, komm, dann stellen wir die lieber ein bisschen teurer rein als zu günstig. Deswegen haben wir die einfach mal ganz dreist reingestellt für 93,5. Also 10.000 mehr. Und die Idee war 93,5. Wenn er uns runterhandelt auf 85.000, haben wir noch ein bisschen was drauf. Der ist zufrieden, dass er uns runtergehandelt hat. Kann auch sagen, ja, runtergehandelt, ganz stolz. Und das wäre doch eine gute Sache. Deswegen haben wir die, wie gesagt, 93,5 reingestellt. Erste Runde, Kaufinteressenten. Und direkt der erste, also in der ersten Runde, hat direkt jemand gesagt, kaufe ich. super Sache eigentlich, ne?
Mega. Hat beide uns, richtig happy gewesen.
Absolut. Hat uns dann auch runtergehandelt auf die 85.000. Überraschung, Überraschung. Und wir haben gesagt, ja klar, machen wir. Und ja, wir haben ihm dann die ganzen Unterlagen so zugeschickt. Hat dann 3 Tage gedauert, bis er dann abgesagt hat, weil er angeblich die Finanzierung nicht bekommen hat. Und das hat mich schon etwas geärgert, weil du machst dir halt ja, Mühe, machst die ganzen Bilder rein, Beschreibungen, machst eine Anzeige. Da sagt er, ja, geht, du freust dich und dann, nee, doch nicht. Hm. Und ja, das heißt, Anzeige neu schreiben, Fotos nochmal reinmachen, die ganze Arbeit fängt von neu an. Ja, das war so ein bisschen nicht so cool.
Ist ja auch Zeit verstrichen in der Zeit.
Absolut.
Wo er abgesagt hat, war die ganze Zeit offline und bis wir dann letztendlich die endgültige Absage bekommen haben, ist ja auch ein bisschen Zeit verstrichen. In der Zeit hätten wir auch wieder neu suchen können, was uns einfach gefehlt hat.
Definitiv. Und beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall die Anzeige auf, oder so mache ich es, auf reservieren, ja, oder sowas, oder zumindest deaktivieren, also nicht löschen. Falls sowas nämlich nochmal passiert, dann kann man die einfach wieder online setzen. Und man kann auch in der Zeit neue Interessenten in so einem Pool sammeln, ne? Also vielleicht gibt es ja jemanden, der danach die Wohnung sieht und sagt, okay, falls der die nicht kauft, würde ich die kaufen. So habe ich übrigens mal fast eine Wohnung gekauft in Bochum. Der sagte, nee, ist verkauft. Dann habe ich gesagt, aber falls der abspringt, dann würde ich sie kaufen. Und er kam tatsächlich wieder zurück auf mich zu. Allerdings habe ich die Wohnung nicht gekauft, die war nicht so, nicht so wie auf den Bildern. Aber sowas kommt vor, ja. Also man sagt immer, sowas kommt nicht vor und lohnt sich nicht, aber es kommt immer wieder vor. Kurze Werbeunterbrechung. In vielen Fällen macht es Sinn, sich durch einen Experten eine zusätzliche Meinung einzuholen. Wenn du also Fragen hast, ob sich dein nächster Deal wirklich lohnt, probier den kostenlosen Verkaufspreis-Check von Tauriba aus. Trage einfach die Eckdaten des Deals auf www.einwertung.com ein und erhalte den potenziellen Verkaufspreis in nur 48 Stunden. Du kannst sogar Deals einwerten lassen, die du erst noch kaufen willst. Probier es also einfach aus. www.einwertung.com. Ja, von daher, zweite Besichtigungsrunde. Neuen Interessenten, etwas bonitätsstärkeren Interessenten. Der hat uns nämlich direkt 93,5 geboten, also genau das, was wir wollten. Da waren wir sehr happy mit.
Schon seltsam, aber wir waren sehr happy, ja.
Absolut, der kam rein. Es war auch sehr sympathisch direkt so. Und der hat sich gut aufgehoben gefühlt, hat gesagt, 93,5 zahlt er. Und ja, war super. Ja, also war eigentlich ein Glücksgriff, dass der Erste die Wohnung nicht genommen hat. Und der hat auch zu mir gesagt, okay, pass mal auf, wenn ihr noch andere Objekte habt, so in der Kategorie als Kapitalanlage, würde er die auch kaufen wollen. Und das ist das, was das Fix and Flip als Kapitalanlage aus meiner Sicht interessanter macht als für Selbstnutzer, also als Wohnung an Selbstnutzer zu verkaufen, weil diese Selbstnutzer kaufen so eine Wohnung nur einmal. Die kaufen die und wohnen da drin. Im besten Fall lassen sie sich irgendwann scheiden und kaufen nochmal eine kleinere Wohnung von dir. Aber bei Kapitalanlegern ist es ja meistens so, die wollen nicht nur eine Wohnung kaufen, sondern die haben jetzt ein paar tausend Euro übrig und wollen halt ein paar Wohnungen kaufen. Das heißt, denen kannst du direkt sagen, pass mal auf, ich habe jetzt nochmal eine andere Wohnung, die so vom Profil her ähnlich reinpasst, willst du nicht auch kaufen. Und so kannst du halt dein Netzwerk aufbauen, ne? Und wenn du halt ein paar, so einen Käuferkreis hast, brauchst du die Mühe über ImmoScout gar nicht mehr machen. An dieser Stelle möchte ich übrigens sagen, www.amruhr.de könnt ihr euch genau dafür anmelden, für solche Off-Market-Sachen. Ich nehme euch in den Pool auf und wenn ich was Interessantes habe, schicke ich euch das zuerst mit dem Käuferprofil und braucht das gar nicht mehr auf ImmoScout reinstellen. Für die, die Interesse haben und bonitätsstark sind. Also ich will da niemanden drin haben, der den Deal dann platzen lässt. Das ist dann die Höchststrafe. Ja, dann sind wir zum Notar.
Ja.
Und das Witzige ist, man muss ja dazu ein, wir haben ja im September gekauft und wir hatten ja die Renovierungsklausel und die Kaufpreiszahlung ja erst im Januar. Und wir waren mittlerweile im Januar, sogar mittlerweile Anfang Februar. Und am 28.01. war Kaufpreiszahlung. Wir haben das auch direkt pünktlich überwiesen. Und wir hatten jetzt den Notartermin mit den neuen Käufern. Mitte Ende Februar. Und kurz davor waren wir noch gar kein Eigentümer. Also dadurch, dass die Umschreibung so lange gedauert hat, waren wir noch gar nicht Eigentümer und wir hatten einen Kaufvertrag so gestaltet, dass wenn wir Eigentümer werden, die sofort verkaufen an den anderen, also es geht. Aber witzigerweise sind wir einen Tag vor dem Notartermin Eigentümer geworden und haben die am nächsten Tag verkauft. Das heißt, offiziell war die Wohnung tatsächlich nur einen Tag in unserem Eigentum.
Und ohne Renovierungsklausel hätten wir gar nichts machen können.
Ohne Renovierungsklausel hätte das Ganze, wir waren jetzt ungefähr ein halbes Jahr das gedauert, ne?
Ja.
Und ohne Renovierungsklausel ein Jahr. Also halbes Jahr gespart, Hausgeldzahlungskosten, Finanzierungskosten für die Modernisierung und sowas. Also absolut, absolut wichtig. Ja, in dem Sinne, 60.000 Euro hat uns die Wohnung gekostet, inklusive Nebenkosten über den Daumen. 10 haben wir über den Daumen reingesteckt. Das heißt so um die 70. Und haben die für 93,5 verkauft. Also haben wir 23.500 Euro damit verdient, vor Steuern. Das heißt, wir haben so rund 25% Gewinn von unserem Einsatz gemacht. Das ist schon in Ordnung.
Oder? Ziel übertroffen, würde ich sagen.
Ziel übertroffen.
An dem, was wir uns vorgestellt haben.
Dafür, dass wir nur 10 verdienen wollten und 23,5 gemacht haben. War auf jeden Fall ein sehr guter Schnitt. Apropos Schnitt, wenn wir mal einen Schnitt unter diese drei Podcast-Folgen machen, Tristan, was waren denn so deine drei Dinge, die du aus dem Projekt mitgenommen hast, wo du sagst, das würdest du beim nächsten Mal anders machen oder da würdest du beim nächsten Mal besonders drauf achten?
Okay, dann fange ich direkt mal mit was an, was ich genau so machen würde. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon genug drüber gesprochen, und zwar die Renovierungsklausel. Haben wir ja vor ein paar Sätzen jetzt gerade noch gesagt, hätten wir die nicht gehabt, hätte sich das Projekt so lange gezogen, hätte so viel mehr Geld gekostet, hätte unseren Gewinn einfach geschmälert. Also ohne die funktioniert es einfach nicht. Siehst du ja auch in deinen jetzigen Projekten, dass die extrem wichtig ist.
Vielleicht sollte ich meinen Podcast umbenennen in Fix and Flip.
Mit Renovierungsklausel.
Warum eine Renovierungsklausel sinnvoll ist und andere Dinge.
Ja. Oh, genau. So eine Podcast-Folge nennen, das wäre gut. Wenn wir beim Thema Renovieren dann bleiben, ist halt einfach aufgefallen, dass wir uns bei dem Thema zu wenig Gedanken gemacht haben über das Thema Budget. Wir haben grob kalkuliert, sind halt auch, haben alles berücksichtigt, was wir brauchen, aber haben vergessen, halt auf die Kleinigkeiten zu achten, die wir eventuell immer nochmal nachkaufen müssen. Also auf die Menge, dass wir letztendlich viel mehr benötigt haben, als wir kalkuliert hatten. Und klar, es dreht sich dann um ein paar Euro-Beträge, aber da es immer wieder vorgekommen ist, hat sich das dann doch summiert und haben letztendlich deutlich mehr Geld verbraucht in der Renovierung als gedacht. Hat uns dann nicht mehr gestört letztendlich, aber beim nächsten Mal würde ich dann nochmal mehr drauf achten. Aber das bringt ja auch einfach die Erfahrung mit sich. Wenn wir das vorher noch nie wirklich gemacht hatten, woher sollen wir wissen, wie viel Silikon oder Tapete wir dann letztendlich brauchen oder Tapetenkleister, das bringt uns halt dann letztendlich doch die Erfahrung. Und was ich nächstes Mal nochmal ein bisschen anders machen würde, ist von Anfang an ein gutes Verhältnis aufzubauen zu den anderen Eigentümern oder anderen Mietern in dem Mehrfamilienhaus. Weil wenn ich mir vorstelle, da kommt jetzt jemand Neues rein und ist die nächsten Monate damit beschäftigt, viel Lärm zu machen, Dreck im Treppenhaus. Wir mussten ja immer ganz nach oben, haben da alles hochgetragen, den ganzen Schutt, die 1,2 Tonnen oder was das war. Also man macht sich schon sehr unbeliebt über diese Zeit. Man hat echt einen Stein im Brett, wenn man von Anfang an offen mit den anderen Eigentümern oder Mietern spricht, sich kurz vorstellt, mal kurz das Projekt erklärt und auch angibt, wie lange das jetzt ungefähr dauert, dass man da einfach schon mal einen Stein im Brett hat und ja, eventuell vermeidet man da Diskussionen für die Zukunft, wenn man von Anfang an klarstellt, was jetzt passiert.
Ja. Absolut. Gerade bei so kleinen Häusern, ne? Das ist ja so ein Fünf-Parteien-Haus gewesen.
Ja.
Und ich habe mir nur deswegen für solche Vorstellungen übrigens Visitenkarten drucken lassen.
Ja, irgendwie sowas. Oder vielleicht auch einen Brief direkt schreiben mit so einem kleinen Giveaway, zum Beispiel einfach Ohrenstöpsel dazulegen und direkt ein paar Gummibärchen so für die schlaflosen Nächte, wenn es dann doch mal länger wird.
Absolut, das ist total witzig. Also ich habe mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, dass so kleine Giveaways ganz, ganz cool sind. Keine Ahnung, sowas wie ich habe jetzt letztens berichtet über so einen Kuhscheiß. Ist auch, hör dir einfach die Podcast-Folge an, hast du bestimmt schon. Aber ich finde, das ist tatsächlich eine richtig geile Idee und die werde ich auch auf jeden Fall aufschreiben und die finde ich mega. Also ich glaube, ich mache Ohrstöpsel rein und einen Tee, so nach dem Motto.
Jetzt bleibt Anti-Stress-Tee.
Ja, genau, und abwarten und Tee trinken, genau. Mehr kannst du halt auch nicht machen.
Ja.
Das finde ich mega, werde ich auf jeden Fall aufnehmen und ja, ist eine mega Idee.
Ich glaube, da hat man direkt einen Stein im Brett und ein gutes Verhältnis und es bringt ja einem auch was.
Absolut, absolut. Ja, nee, finde ich gut, also definitiv. Und
was waren denn dann für dich dann die größten Learnings?
Ja, also Renovierungsklausel hast du jetzt schon genannt.
Ja, unser Lieblingsthema.
Wenn ich drei zur Auswahl hätte, würde ich zweimal Renovierungsklausel nennen. Also ich glaube, für mich das Allerwichtigste ist, glaube ich, das Thema, was ich immer so unter dem Thema Prozessdesign definiere. Also wie die Handwerker untereinander arbeiten, wie die Gewerke nacheinander arbeiten. Also erst muss gestrichen werden, dann kommt der Boden rein. Wie lange braucht der streicht? Ab wann kann der den Boden reinlegen? Und was machen die eigentlich? Ne? Also wer bringt Schutt weg, wer nicht? Ich glaube, das ist enorm wichtig. Und als ich damals die AMR gegründet habe, hatte ich fünf Dinge, also fünf Hauptthemen, wo ich sage, da will ich mich drum kümmern. Also das eine Thema, habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, war zum Beispiel das Thema Finanzierung. Also wo kriege ich überhaupt Geld her? Eine zweite Sache war, wie viel will ich im ersten Jahr verdienen? Und so weiter. Und der dritte Punkt ist tatsächlich Prozessdesign gewesen, weil ich habe gesagt, ich will einfach nicht mehr da stehen und 1,2 Tonnen Schutt schleppen. Jetzt schleppe ich keinen Schutt mehr von oben nach unten. Jetzt schleppe ich Parkett von unten nach oben. Das ist genauso schlimm, fast noch schlimmer. Vor allem auch alleine. Und es ist so enorm wichtig, damit du halt auch einen reibungslosen Ablauf hast, gerade wenn du halt mehrere Projekte nebeneinander machst. Dann kannst du einfach nicht auf jeder Stelle, auf jeder Baustelle dich um alles kümmern. Nur weil du da irgendwie eine Minute nicht drüber nachgedacht hast und es einfach vergessen hast.
Aber gut, dass du es sagst. Wir sitzen ja hier gerade bei dir im Arbeitszimmer, nehmen die Podcast-Folge auf und hier hängt ein großes Plakat, wo einfach auch drauf steht, meine Ziele und dann Prozessdesign, schon ein dicker Haken dran. Also das war dir anscheinend sehr wichtig.
Auf jeden Fall. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, macht euch da ins kleinste Detail und sprecht auch mit Handwerker im letzten Detail drüber. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich davon ausgegangen bin, dass die etwas tun, was sie aber gar nicht tun. Ja, so. Also ich habe zum Beispiel bin davon ausgegangen, dass wenn der Fliesenleger fertig ist, dass das Bad fertig ist. Aber wir mussten trotzdem noch streichen und tapezieren. Es liegt auf der Hand.
Boah, das war auch also in der letzten Minute.
Genau, also es liegt ja total auf der Hand, dass wir das machen müssen. Aber ich habe einfach nicht, oder wir haben damals einfach nicht drüber nachgedacht. Ja. Und je mehr ihr mit Handwerkern sprecht und versteht, was die machen und was sie nicht machen, desto mehr lernt ihr halt einfach daraus. Ne? So, ich überlege gerade, ob ich noch ein anderes Beispiel aus meinem aktuellen Projekt habe. Mit Sicherheit, aber ich komme jetzt nicht drauf. Aber wie gesagt, das ist total wichtig. Aber dass mir jetzt spontan nichts einfällt, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Mhm. Spricht ja eigentlich für
ein gutes... Ja, sonst hättest du dein Ziel ja auch nicht erreicht.
Spricht für ein gutes Prozessdesign, genau. Dann ist total wichtig, halt sich ein Team zusammenzustellen. Ich habe gerade gesagt, mit dem ich mein allererstes Projekt gemacht habe, hier mit dem Fliesenleger, mit dem treffe ich mich morgen wieder auf der Baustelle, weil es einfach ein guter Typ ist und den muss man sich halt warm halten. Und man muss sich halt ein Team an zuverlässigen Handwerkern zusammenstellen. Die sollte man halt gut bezahlen, dass man halt weiß, dass die halt Bock auf einen haben und auch mal die eine oder andere Kleinigkeit mal, es ist jetzt für solche Geschäftsbeziehungen auch gut, ne, so, aber das ist halt total wichtig, dass du halt dein Handwerkerstamm hast, weil es gibt nichts Schlimmeres, als neue Handwerker auszutesten und sich als schlecht darzustellen, das wirft den Zeitplan wieder rein und das ist halt enorm wichtig. Ja, und natürlich das letzte Thema ist natürlich Mietinteressenten. Ja, also mehr Mietinteressenten an einen Tag ballen, in kürzeren Abständen, vielleicht auch doppelt einfach. Also dass man sagt, man nimmt zwei direkt an einen Termin, weil die Wahrscheinlichkeit, dass einer absagt, ist ja schon hoch. Und halt auch mehr Intervalle einfach. Ne? Also nicht sammeln, sondern direkt so kurzfristig wie möglich das zu machen. Was mich noch interessieren würde, ist, was wir ja in der Wohnung gemacht haben, was ich sonst in der Regel nicht mache, waren die Türen zu lackieren. Hat sich das gelohnt aus deiner Sicht?
Ja, zu 100%. Also die Türen, die waren ja schon echt ranzig. Und als wir die dann abgeputzt hatten mit dem Waschalkohol, dann kam da auch richtig viel Nikotin runter, der ganze Lappen war ja danach braun. Und die Vorstellung, wir hatten einen schönen neuen Boden drin, die Wände waren schön weiß oder im Flur halt schön grau gestrichen und dann weiter in diese alten Holztüren, das hätte nicht gepasst. Also war eine Menge Arbeit, diese Türen zu lackieren. Habe ich auch nicht so eingeschätzt. Ich dachte, das geht schneller, aber da wir dann 3-4 Lagen machen mussten, damit es wirklich dann deckend war, hat schon lange gedauert, aber war definitiv die Zeit wert.
Also ich denke auch, also bei der Wohnung hat sich das auf jeden Fall gelohnt, weil die Türen halt so katastrophal aussahen. Ne? Also ja. Insbesondere, als wir die abgewaschen haben. Ne? Ja. Ist vielleicht auch immer ein guter Test, ne? Einfach mal so ein bisschen Waschbenzin nehmen, einfach mal so ein bisschen abstreichen und mal gucken, was darunter zum Vorschein kommt.
Und kostentechnisch war es ja auch genial. Also was haben wir da bezahlt für das bisschen Lack und die Pinsel im Vergleich zu neuen Türen auf jeden Fall?
Definitiv.
Deutlich weniger.
Definitiv. Und also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und was wir ja auch an der Wohnung gemacht haben, wir haben ja den Flur, also war ja ein relativ kleiner Flur, haben wir ja trotzdem in so einem Grau gestrichen, wo man ja im ersten Moment denken kann, macht es das nicht vielleicht ein bisschen dunkel, ne? Oder drückt das nicht auch so ein bisschen so einen Raum? Würdest du das nochmal machen?
Ja, in dem Fall auch wieder. Also das kam richtig gut zur Geltung und hat den Flur auch noch ein bisschen länger gezogen. Man ist interessanter gestaltet. Mit dem Licht war das dann auch echt gut. Es wirkt nicht zu dunkel. Also man muss natürlich immer individuell bei der Wohnung schauen, was mache ich jetzt, was macht Sinn. Aber gerade bei neutralen Farben macht man aus meiner Sicht in der heutigen Zeit nichts falsch, da ein paar Akzente mal zu setzen.
Ich glaube auch, also die Mischung macht's, ne? Also ich glaube, man darf halt auch nicht übertreiben, ja, und jetzt keine Farben rot streichen oder so. Ist ja, wie gesagt, nicht für euch, sondern ne, Mieter muss es gefallen. Aber ich glaube auch, dass die eine oder andere, wenn man sagt, da kann das gut passen, einfach mal so ein Grau oder so ein dezentes Beige oder so leichte Farben zu machen, kann absolut gut sein, zumal ihr euch ja, wenn ihr von diesem Raum das Foto macht, also wenn du dich erinnerst, war unser Startfoto bei ImmoScout, ja, dieser Raum auch mit drauf. Also nicht nur der Flur, aber das war ja so ein Abbild der ganzen Wohnung mit dem Flur. Hebt sowas natürlich auch von anderen Wohnungen ab, ne? Weil jede Wohnung ist weiß gestrichen. Jede Wohnung ist einfach nur weiß. Also ich versuche die immer nur über Böden zu unterscheiden. Der hat jetzt einen dunklen Boden, der hat einen hellen, aber gefühlt bei Mietwohnungen, die haben ja immer alle diesen hellen Laminatboden, der sieht auch immer gleich aus. Aber so eine graue Optik oder generell irgendeine Farboptik macht es natürlich irgendwie auch besonders, ne? Ja. Was wir nicht bei der Wohnung gemacht haben, was ich bei anderen Wohnungen mal gemacht habe, ist eine Küche reinzustellen.
Das war aber auch die richtige Entscheidung. Also die ohne die Küche zu verkaufen. Letztendlich wollte der Mieter, der die genommen hat, ja auch gar keine Küche. Er hat seine eigene mitgebracht. Nun, genau für solche Fälle würde ich das auch sein lassen.
Ja, also dadurch, dass es halt eben nicht an Studenten ging.
Genau.
Je nachdem bietet es sich ja wirklich an, wenn du wirklich so eine Nische hast, wo wirklich nur so drei Elemente nebeneinander passen, ne? Dann bietet sich halt so eine Pantry-Küche halt einfach an, so reinzustellen. Da habe ich schon mal drüber geredet, so günstige Küchen irgendwie kosten ja auch nicht viel. Kann man aber ein bisschen mehr Miete verlangen, das rechtfertigt sich natürlich wieder im Kaufpreis wieder. Aber in dem Bei der Wohnung war das ja so eine Küche über Eck und da hätte ja bestimmt so eine, weiß nicht, 360-Küche reingepasst, also 1,80 mal 1,80, so über Eck. Und das ist schon wieder zu individuell, ne? Da kannst du so umstellen und so viel entscheiden, da hätte das keinen Sinn gemacht, zumal die Küche auch relativ teuer.
Genau, und die Frage ist natürlich, kriegst du das auf dem Kaufpreis wieder aufgeschlagen?
Mindestens. Ne?
Ja.
Nee, du willst ja was an dienen.
Ja, das kommt noch dazu.
Am besten mal 1,5, das was du an mir
machst. Wenn du nur den Kaufpreis wieder kriegst, hat es sich ja nicht gelohnt. Hättest du es auch sein lassen können.
Absolut. Und du musst dann auch noch ins dritte OG schleppen.
Ja.
Ja, Tristan, es hat mir wirklich sehr viel Spaß mit dir gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank,
mal dass hinter du die Kulissen schauen konnte.
Die Wohnung renoviert hast. Yeah. Ich würde sagen, Fazit unter alles, es war auf jeden Fall... Es war ja, wie gesagt, unser allererstes Projekt. Ich habe ja vorher noch nie ein Fix-and-Flip-Projekt gemacht. Das war die allererste Erfahrung damit, deine ja auch. Und dafür hatten wir halt viel, woran wir gelernt haben, was man wirklich sagen kann, ja, wo wir gesagt haben, da haben wir wirklich ein Learning raus und wissen, wie wir es beim nächsten Mal anders machen. Trotzdem haben wir gutes Geld dran verdient. Und ich glaube, ja, es ist einfach nur Mut, einfach mal ins Tun zu kommen, oder? Einfach mal auszuprobieren.
Ja, nur daraus lernt man. Auch wir mussten dann noch viel lernen in der Wohnung und ja, hätten wir es nicht gewagt, dann hätten wir auch nicht den Erfolg gehabt.
Absolut. Also entweder ihr müsst euch eine Wohnung kaufen und die Fehler selbst machen oder ihr hört meinen Podcast. Dann erzähle ich euch einfach, wie ihr das verhindert. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, freue ich mich, wenn ihr mir einfach schreibt, jakobs@amruhr.de. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wie gesagt, nächste Folge mit einem Makler zusammen, freue ich mich schon besonders drauf. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn es heißt Fix and Flip, der Podcast.